wird. Dimitri Ovtcharov ist ein regelmäßiger Duschgast bei uns.
Da komme ich da raus, wo wirklich die letzten zwei Tage gar nichts los war. Und plötzlich kommen mir Menschenmassen entgegen. Das glaubst du nicht. Also man konnte sich wirklich nicht mehr bewegen.
Nein, es ist trotzdem ein, ich sag mal, ein gewisses olympisches Flair.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Konnichiwa, Richard. Wer pfeift denn da im Hintergrund bei euch in der WG?
Naja, also wir müssen ja sagen, wir sind ja hier in der Tokio-WG, die Betreuer-WG mit, Achtung, der größten und neiderfüllten Dusche allen Teams. Wir haben das Glück gehabt, weil wir mit 5 Betreuern hier auf einem Apartment sind, dass wir tatsächlich die größte Dusche zugeteilt bekommen haben, die dann zum Teil auch von den Spielern genutzt wird. Dimitri Ovtcharov ist ein regelmäßiger Duschgast bei uns.
Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr quasi den Fernseher genommen habt und er dafür bei euch duschen darf? Habe ich den Tausch richtig verstanden?
Also im weitesten Sinne könnte man davon ausgehen. Ja, wir sind ja ein großes Team. Also das Herrenteam ist hier sozusagen 2 Zimmer weiter und das Betreuerteam darf auch beim Herrenteam immer wieder auch mal sich einen Kaffee holen. Also insofern, das läuft ganz gut. Wobei wir eben auch festgestellt haben, dass wir nicht die Einzigen mit einer Kaffeemaschine sind. Auch die deutschen Handballer haben ihre eigene Kaffeemaschine dabei.
Ja, habe ich auch schon gehört. Eine Siebträgermaschine. War der Timo denn schon dort und hat den mal die Maschine ordentlich eingestellt? Oder,
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da schon zugekommen ist, weil wir tatsächlich auch einen relativ engen Zeitplan im Augenblick haben. Wir müssen ja schon gucken, dass wir unsere Trainingszeiten sehr, sehr gut einhalten. Wir haben auch eine sehr, sehr lange und weite Anfahrt, vor allem in die Trainingshalle. Also insofern ist das vielleicht etwas, ja, was er heute Abend vielleicht nochmal angehen kann, aber ansonsten wird es von der Zeitverteilung vielleicht ein bisschen knapp.
Ja, gleich beginnt ja die Eröffnungsfeier. Ich bin mir sicher, dass wir bis dahin fertig sind mit unserem Podcast, damit du den auch in seiner vollen Gänze und Schönheit beobachten kannst. Ihr seid nicht dabei, ihr habt euch dagegen entschieden. Richard, sag doch mal kurz, warum keiner von euch mitläuft.
Ja, Benedikt, also es ist tatsächlich so, dass wir von vornherein festgelegt haben, ist auch im weitesten Sinne eine DOSB-Vorgabe, dass bei der Öffnungsfeier von vornherein all die nicht dabei sind, die am nächsten Tag einen Wettkampf haben. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, wenn wir sehen, wie viele Menschen dort eben auch vor Ort gemeinsam sind, dann haben wir gesagt, okay, auch dieses Risiko wollen wir jetzt nicht unbedingt mit eingehen. Und deswegen haben wir uns am Ende dafür entschieden, dass wir keine Teilnehmer dieses Mal bei der Eröffnungsfeier dabei haben. Ist, denke ich, schon eine ganz, ganz schwierige Entscheidung auch irgendwo gewesen. Aber letztendlich glaube ich, dass man es auch so ein bisschen mit nachvollziehen kann. Trotzdem wünsche ich natürlich gleich allen Sportlerinnen und Sportlern ein tolles Erlebnis. Aber ich glaube, man kann auch akzeptieren, wenn man sich gegen die Eröffnungsfeier entscheidet.
Ja, da ist mir heute auch Erstaunliches passiert. Die Tischtennishalle ist ja direkt neben dem Olympiastadion und ich war heute bis 1 Uhr dort in dem Pressebereich, dann musste ich raus, weil ja dann heute im Prinzip ja alles quasi endet um 1 Uhr, also Ortszeit 1 Uhr, um sich auf diese Eröffnungsfeier vorzubereiten. Und da komme ich da raus, wo wirklich die letzten 2 Tage gar nichts los war, und ich komme da raus und plötzlich kommen mir Menschenmassen entgegen, das glaubst du nicht. Also man konnte sich wirklich nicht mehr bewegen auf diesem Bürgersteig, also alles Einheimische natürlich, die da aus der U-Bahn-Station rausströmten und an den Straßen standen. Ich weiß bis jetzt noch nicht so richtig, was sie da gemacht haben, ob die da auf die Stars gewartet haben oder auf den Kaiser, der dann kommt, oder ob die sich schon mal positionieren fürs Feuerwerk oder den Überflug der Fliegerstaffel. Es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr dicht gedrängt und ich sag mal so, unter Covid-Gesichtspunkten und dem allen, was hier so diskutiert wird, dann schon ein bisschen fragwürdig. Das betrifft jetzt euch als Sportler nicht, weil ihr ja von denen strikt getrennt sind. Aber ich habe gestern ja auch mal mit unserem Dr. Toni Kass gesprochen und er hat gesagt, die Hygienemaßnahmen hier sind schon alles sehr, sehr stringent und ja, auch zu großen Teilen sehr durchdacht. Aber es gibt so zwei Knackpunkte, das ist der Transport und das Essen bei euch. Ja. Siehst du das auch so?
Ja, also es ist tatsächlich so, also einfach mal um so ein Beispiel zu nennen, zur Eröffnungsfeier, lasst mich nicht lügen, es waren also 60 Busse oder mehr. Wenn wir eben in die Trainingszeiten oder in die Trainingshallen oder auch in die Wettkampfhalle fahren, gibt's meist zwei Busse. Und diese zwei Busse relativ schnell und kurz hintereinander. Aber es kann natürlich einfach passieren, dass wenn alle zur gleichen Zeit trainieren wollen und die Tischtennisspieler, die sind schon zum Teil so gepolt, dass sie sagen, naja, die optimale Zeit ist zwischen 9 und 11 und die optimale Zeit am Nachmittag ist zwischen 3 und 6. Und wenn dann alle natürlich die gleiche Idee haben, dann sind die Busse zum Teil schon sehr, sehr voll. Und das ist also genau der Knackpunkt, von dem unser Mannschaftsarzt Toni Kass gesprochen hat. Genauso wie es im Prinzip diese Main Dining Hall, das ist ja ein riesen Meet and Greet. Der DOSB spricht in diesem Zusammenhang immer gerne vom Social Eating. Also da man isst und man sieht und man wird gesehen und man trifft sich. Und man hofft natürlich auch den einen oder anderen Blick auf einen der ja, Superstars oder bekannten Sportler eben mit erhaschen zu können. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man wirklich sehr, sehr viele Menschen unter einem Dach hat. Und beim Essen ist es schwierig, die Maske anzubehalten. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Und insofern ist das natürlich möglicherweise auch ein Knackpunkt.
Ja, vielleicht, ich meine, ich nehme an, unsere Hörer haben auch sehr viel gelesen über all das, was hier passiert, auch bei der Anreise, da gibt es ja auch verschiedene Medien, die darüber berichten. Es war tatsächlich ein unglaubliches Prozedere, bei mir ging es Gott sei Dank relativ schnell, wir waren, glaube ich, der erste Flieger, der da morgens angekommen ist, ich war in ja gut 2 Stunden durch.
Du glücklicher, Wahnsinn! Ja,
aber es ist wirklich, also man kann sich das nicht vorstellen, als normaler Mensch, man verlässt das Flugzeug ganz normal und ab da beginnt, ich habe dann mal danach nachgezählt, ich glaube, es waren insgesamt 10 Stationen, dann noch plus das, was man im Flugzeug schon alles ausfüllen musste. 10 Stationen, an denen man wahlweise ja irgendwelche Zettel vorzeigen musste, ausfüllen, was unterschreiben oder einen Spucktest oder solche Dinge machen musste, bis man dann quasi am Ende wirklich als letzte Amtshandlung da dieses Einfuhrformular da abgeben musste beim Zoll und dann tatsächlich draußen war. Und also das war ja wirklich auch unglaublich organisiert. Mir gefühlt, korrigier mich, Richard, rennen ja ungefähr 10-mal so viele Volunteers rum, wie man wahrscheinlich vielleicht sogar bräuchte. Alle 10 Meter steht da jemand und grüßt einen sehr, sehr freundlich. Das ist sehr rührig. Sagt einem, man muss weiter geradeaus laufen und noch weiter geradeaus und hier rechts. Und also das fand ich schon sehr beeindruckend, wie die das alles gelöst haben. Und wie gesagt, bei mir hat das auch gut funktioniert. Dann geht es halt so ein bisschen weiter. Diese Widersprüche, die haben wir ja bei uns in Deutschland auch so ein bisschen, was diese Corona-Maßnahmen betrifft. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war das dann so, wir sind dann in den Shuttlebus gesetzt worden. Der war voll bis auf den letzten Platz. Wurden dann zu einem riesigen Parkplatz gefahren, schon ein bisschen mehr im Zentrum in Tokio und wurden dann quasi in Einzeltaxis umgeladen, die uns dann zu den Hotels gefahren haben. Und selbst wenn man in einer Gruppe unterwegs war, das hat mich jetzt nicht betroffen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir beide jetzt zusammen unterwegs gewesen wären, hätten ins selbe Hotel gemusst, hätten wir beide ein einzelnes Taxi nehmen müssen, obwohl wir zuvor noch im Bus nebeneinander gesessen haben. Genau. Also das ist schon so ein bisschen verrückt alles und ganz ehrlich, wenn man so die Medienberichte liest, auch in Deutschland, da wird ja immer von der Ausgangssperre gern gesprochen, 20 Uhr hier, dass die Kneipen dazu machen und die Supermärkte, es wird davon auch oft gelesen, dass bei euch in der Dining Hall unbedingt Abstand gehalten wird und so. Also rund um mein Hotel, die ganzen Kneipen sind wirklich auch um 10 abends noch voll und es ist immer so ein bisschen Wahrheit und das, was dann irgendwie so rüberkommt, ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Wie ist bei dir so das Olympia-Gefühl allgemein jetzt? Wir haben ja viel darüber geredet davor
ja,
auch.
Ja, also ich glaube, entscheidend ist, man sucht ja dann immer so ein bisschen bei jedem oder bei allen Hygienekonzepten gibt es natürlich Knackpunkte. Ja. Du hast eben einen beschrieben. Ich glaube tatsächlich, dass im Olympischen Dorf ein Knackpunkt diese Dining Hall sein könnte, weil es bleibt einfach nicht aus, dass man bei der Nahrungsaufnahme den Mund frei hat und damit die Maske eben nicht mehr über dem Gesicht tragen kann. Aber ich glaube trotzdem am Ende, was halt notwendig ist, dass man eine sehr hohe Eigenverantwortung irgendwo hat und versucht, das bestmöglich zu machen und zu handeln. Dazu gehört natürlich das Tragen von Masken. Dazu gehört natürlich, dass man versucht, bestmöglich eben den Abstand auch einzuhalten. Es ist natürlich immer dieser schmale Grat, den wir auch im Tagtäglichen irgendwo haben. Was kann man sich vielleicht zutrauen? Wo ist man vielleicht manchmal auch über das Ziel hinausgeschossen? Unterm Strich bleibt's. Jeder ist da auch ein Stück weit dafür verantwortlich, so ein bisschen mit einem guten Beispiel voranzugehen und nicht zu gucken, was macht der besser oder schlechter. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Krux. Man hat ein Hygienekonzept, wo man sich einiges dabei gedacht hat. Und am Ende liegt die Umsetzung natürlich so, dass man da nicht rechts und links guckt und sagt, was macht der andere, sondern man ist erstmal für sich selbst verantwortlich und zu gucken, dass man das bestmöglich einhält, und das versuchen wir auch bestmöglich.
Das stimmt, das steht auch außer Frage, und das ist auch alles wirklich sehr, 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 sehr stringent dann trotzdem. Also man muss ja jeden Tag einen Test machen, ich muss bis jetzt auch jeden Tag einen Test machen. Tatsächlich so ein Spucktest, das kennt man in Deutschland auch nicht, also man kriegt ein Röhrchen und muss es dann mit Speichel befüllen, was mich ehrlich gesagt immer vor Herausforderungen stellt, muss ich sagen. Ich stehe da schon mal ein paar Minuten, die haben ja da teilweise sogar dann Bilder von Früchten und so hingehängt, damit einem das Wasser im Mund zusammenläuft.
Eine Zitrone hängt da, soweit ich das weiß.
Genau, und also das ist wirklich, und dann muss man so ein Barcode draufkleben und muss den dann verknüpfen mit seiner Akkreditierungsnummer, damit die da quasi den diese Verknüpfung bekommen. Und das ist auch wirklich, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der das irgendwie da total missachtet ist. Und man überdenkt sich dann schon manchmal bei all der Kritik, die ja auch kommt, auch von der Bevölkerung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, es gibt jetzt einige Corona-Fälle, aber so wie wir durchgeprüft sind und ein Großteil ist ja auch geimpft und so weiter. Ich finde schon, dass es, ich bin jetzt kein Sprecher vom IOC, das ist nur meine persönliche Meinung, auch nicht die des DTTBs, dass das schon relativ sicher ist und relativ gut durchgetaktet ist. Du kannst wahrscheinlich das Netz nicht ganz dicht machen, aber ich finde schon, und deswegen habe ich das auch gar nicht so gemeint, dass man da jetzt die Lücken sucht oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht in Quarantäne bin. Ich hoffe, hört keiner zu von dem Organisationskomitee. Aber das wäre dann auch schon bald passé. Ich finde schon, dass das alles relativ stringent ist. Und ich hoffe auch für die Olympischen Spiele, dass das, ich sag mal so bleibt und da jetzt nicht noch irgendwie das zusammenbricht.
Ja. All dem kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, das sollte jetzt gar nicht sein, dass man nach den Knackpunkten sucht. Aber es ist einfach in der Natur der Sache bei so einer großen Herausforderung, dass es immer so ein paar, wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, Transport, Main Dining Hall, dass es da vielleicht diese Knackpunkte gibt, und ja, die muss man dann halt versuchen, bestmöglich zu vermeiden.
Ja, vielleicht noch trotzdem eine kleine Absurdität, die ich heute Morgen beim Frühstück gesehen habe. Da klebt doch tatsächlich bei uns im Frühstücksraum, der ja schon separat ist, ein Konferenzraum in dem Hotel, klebt auf jedem Tisch, klebt so ein Schild, please eat in silence to prevent the spread of COVID-19. Das heißt, du sollst nicht reden beim Frühstück. Das ist für mich jetzt kein Problem, weil ich eh meistens alleine unterwegs bin. Ich bin ja nicht bei euch, ich bin ja in meinem kleinen Hotelzimmer. Und ja, genau. Ja, ansonsten, wie nimmst du die Stimmung so allgemein wahr? Du meinst, du warst jetzt schon bei vielen Olympischen Spielen oder bei einigen zumindest.
Ja.
Ist es sehr anders oder es sind trotzdem viele Parallelen?
Nein, es ist trotzdem ein gewisses olympisches Flair. Wir sind heute durchs olympische Dorf gejoggt mit Rossi und mit Dimitri und auf dem Weg durchs Dorf haben wir dann haben mir dann Rossi und Dimitri den Tennisspieler Tsitsipas gezeigt, der mir auch was sagte. Meine Frau ist ein großer Tennisfan, wenn die wäre dann neidisch auf mich. Oder Andrew Murray haben wir dort wohl auch gesehen. Also dann, als wir zu unserem Hausgebäude zurückkamen, war gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft sozusagen zu Besuch da, haben dort eben kurz mal Hallo gesagt, ja, mit Stefan Kunz. Gestern haben sie ja noch knapp gegen Brasilien dann 3-2 verloren. Also insofern, es ist schon dieses Gefühl, dieses Flair nach wie vor da. Aber man fühlt sich natürlich dann immer, wenn man dann ins Gespräch kommt, ganz wichtig, dass man sagt, okay, beim Gespräch eben diesen Abstand zu halten, die Maske eben aufzuziehen. Also das hat man schon dann mittlerweile sofort verinnerlicht, beziehungsweise eben dann auf Abstand eben entsprechend zu gehen. Wir haben diese relativ strenge oder sehr strenge Maskenpflicht im Olympischen Dorf. Es bleibt trotzdem, auch wenn es etwas eingeschränkt ist, dass das Flair schon da ist. Wenn wir also jetzt sehen, wenn manche Länder haben sich ja sehr, sehr früh hier im Olympischen Dorf vor Abfahrt zur Öffnungszeremonie versammelt, und wenn dann eben so eine ich sag mal eine Nation wie die USA oder Argentinien, die mit A sehr früh sich versammelt haben, wenn die dann also quasi vor ihrem Haus stehen und sind
Einlaufkleidung.
Mit der Einlaufkleidung, ganz genau. Da hat ja jeder so seine eigenen Sachen. Oder wir haben sehr bunte Dinge aus dem Senegal gesehen, dass, wenn man dann durch das Dorf zu diesem Zeitpunkt joggt, dann laufen eben die verschiedenen Nationen zusammen und jeder hat so seine eigenen Klamotten oder Uniformen da irgendwo an. Also insofern, das ist schon sehr, sehr speziell. Und wenn du dann eben siehst, wie eben der ein oder andere 60, 70 Busse im Olympischen Dorf sind, um natürlich dann die Sportler einzusammeln und zum Olympiastadion zu fahren, das ist richtig Olympia. Das ist nicht ein bisschen Olympia, das ist richtig Olympia. Und wir müssen uns halt im Klaren sein, dass wir es selbst in der Hand haben. Ein bisschen Vorsicht ist, oder nicht nur ein bisschen Vorsicht, vorsichtig und einhaltende Hygienekonzepte ist elementar wichtig. Aber ein bisschen olympisches Flair, das darf dann auch schon sein.
Tja, ja, und für mich ist das ja auch die Premiere. Was mich wirklich beeindruckt, sind diese Dimensionen. Ich meine, ihr kennt das von den anderen Olympischen Spielen, aber nicht nur, dass die ganze Stadt ja im Prinzip beflaggt ist und gebrandet sozusagen von diesen Olympischen Spielen, auch wenn man an diesen Arenen vorbeifährt und die sieht, ist es, oder das Pressezentrum zum Beispiel, ist auch unglaublich groß. Also da
Tennis, die Tennisanlage, Wahnsinn, ja, wenn man dann sieht,
genau.
Unter, also dieses Blaue und dann mit dem Flutlicht, also du fühlst dich da wirklich eigentlich, dass da 10.000 Zuschauer sitzen müssten, ja. Leider sitzen sie nicht. Das ist genau wie bei uns, das ist ja ein Hexenkessel. Das ist
eine tolle Halle, die Tischtennishalle, ja, und wenn man dann sieht, dass diese ganzen Sitze leer sind und leer bleiben, tut das einem natürlich schon ein bisschen leid, zweifelsohne, also es steht jetzt nicht zur Debatte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es sich an der vernünftigen Entscheidung, aber es ist schon ein bisschen schade dann, gerade für die Sportler.
Ja,
okay. So, Richard, lass uns noch kurz über Sportliche reden, bevor du zu deiner Eröffnungsfeier Public Viewing in eurer WG gehen musst. Lass uns mit morgen kurz anfangen. Morgen geht's los für uns mit dem Mix mit Patty und Patrick gegen das kubanische Mixed. Ja, endlich geht's los, oder? Wie das sollte jetzt, ich sag's mal salopp, sollte machbar sein morgen, aber dennoch, was sind deine Gedanken zu dem Auftakt?
Ja, also zunächst mal ist es ja so, es ist ja das erste Spiel, es ist der Auftakt und der ist natürlich immer so ein bisschen nicht ganz leicht, eine gewisse Nervosität. Wir haben uns das kubanische Mixed angeguckt, wirklich auch nochmal so ein paar Infos gesammelt, haben auch dort im Vorfeld eben auch mit Patty und Patrick gesprochen. Wie gesagt, es gibt ja zum Glück einiges mittlerweile, was man eben da in den Weiten des Internets findet über die verschiedenen Gegner und Varianten. Ich glaube, dass beide sie auf keinen Fall unterschätzen werden. Die haben sich in der Qualifikation letztendlich auch durchgespielt. Gerade Campos ist kein unbekannter Spieler, ist ein solider Spieler, aber wir haben natürlich dann schon ein paar mehr Möglichkeiten, sind da sicherlich schon auch deutlich favorisiert. Und ich glaube, dass es ein Vorteil ist, dass es eben ein Best of Seven ist und kein Best of Five. Also insofern durchaus ein bisschen, ich sag mal, Zeit, um reinzukommen. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind ganz gut vorbereitet und es ist Zeit, dass es dann auch wirklich losgeht.
Ja, das stimmt. Die haben eine ganz spannende Story. Sie hat sich ja ganz knapp qualifiziert im Einzel und er ist ganz knapp gescheitert und dann haben sie es ja mixed geschafft und er ist ja völlig in sich zusammengebrochen. In dem Video sieht man das ja, also für den scheint es dann, wie für viele Sportler, glaube ich, auch das Größte zu sein, hier dabei zu sein, wenn man das so sieht. Und im Einzel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat er den Schläger noch weggefeuert. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, wo diese vorolympischen Wettkämpfe waren, aber der ist sicher bis nach Europa geflogen. Für alle Hörer, Richard, die vielleicht das erst morgen Mittag hören, deutscher Zeit, oder gehen wir mal davon aus, dass wir gewinnen, dann könnte ein tolles, großes Mixed-Viertelfinale auf uns warten, nämlich wenn Mima Ito und Shun Mizutani gegen unsere Nachbarn aus Österreich gewinnen, gegen Stefan Fekerl und Sofia Polkanova. Das ist schon ein Kracher, oder? Also es ist natürlich ein bisschen Lospech auch wieder, kommen wir gleich noch dazu, aber es ist schon ein tolles Spiel, auch ohne Zuschauer dann.
Ja, also man muss natürlich sagen, dass Mima Ito und Jun Mizutani, genau wie Patty und Patrick, zunächst mal ihre erste Runde gewinnen müssen. Das ist klar, das ist immer eine Voraussetzung.
Davon gehen wir mal aus. Wenn
es so passiert, dann bin ich schuld. Bei Olympia muss alles immer erst gespielt werden. Du kennst mich, ich habe da schon einfach zu viel erlebt über die Jahrzehnte. Aber tatsächlich, wenn eben beide gewinnen, dann ist es dann natürlich ein Kracher für ein Viertelfinale. Mima Ito und Jun Mizutani sind ein Mixed, das ich auch zutraue, gegen ein Mixed Xu Xin und Liu Shiwei zu gewinnen. Ich halte die für sehr spielstark. Auf der anderen Seite hat Patty und Patrick gute Erfahrungen auch gegen Mima Ito im gemischten Doppel gemacht. Patty hat gegen sie auch schon im Einzel gewonnen. 2016, schwieriges oder spezielles Spiel, ich will es mal so ausdrücken. Damals aus dem Rückstand auch. Und 2019 auch dieses Mixed, zwar nicht an der Seite von Jun Mizutani, aber es war das Viertelfinale, wo dann auch Patrick Franziska ein ums andere Mal die Rückhand sozusagen so durchgezogen hat, dass selbst Mima Ito anerkennend nicken musste. Ja, und wer weiß, vielleicht wiederholt sich ein kleines bisschen die Geschichte. Also es wäre sicherlich ein mega großes Viertelfinale, aber natürlich auch eine ganz große Hürde.
Tja. Grundsätzlich zur Auslosung. Ich weiß, ihr sprecht immer gerne, nicht so gerne über Eventualitäten und Hypothesen. Vielleicht noch kurz zum Einzel. Ich hoffe, vor dem Teamwettbewerb sprechen wir nochmal uns in einem kleinen Podcast. Also ich war schon ein bisschen geknickt, ja, also von der Auslosung, gerade bei den Damen auch, dass es da dann doch sehr schnell auch auf die ja scheinbar ja schwer zu schlagenden Chinesinnen läuft. Bei den Herren würde es Timo auch mit Fan Zhendong zu tun bekommen. Dima hat dann ein bisschen eine bessere Linie. Jetzt kommt das große Aber, Richard, ich sehe schon, wie du zuckst. Ich versuche trotzdem, dir was zu entlocken. Wie bewertest du die Einzelauslosung? Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass Dinge auch ordentlich laufen müssen und dass wir, sage ich mal, unseren Setzungen gerecht spielen.
Ja, also das wäre ja zunächst mal erst bis dahin ist ja ein ganz, ganz weiter Weg. Ja, das muss man ja so, so deutlich sagen. Wir müssen abwarten, was ist mit den ersten Runden. Selbst wenn man einfach sagt, hier, da ist man ganz gut aufgestellt. Ich sag mal, für ein Timo gegen Jung Sik oder für einen Dimitri, wenn es dazu kommt, letzte 16 gegen Kokiniba möglicherweise. Das sind alles Dinge, die ja auch eine gewisse Geschichte schon gehabt haben, in ein oder die andere Richtung. Ja, ja. Und insofern entlockst du mir auch dieses Mal nicht so wirklich viel, aber es wäre natürlich schön, wenn wir am Ende diese großen Matches sehen. Ja. Und diese großen Matches, das muss nicht notwendigerweise ein Halbfinale sein. Das kann auch ein Viertelfinale sein. Das kann natürlich auch mal ein Finale sein, gar keine Frage. Aber wenn ich die ganz großen Matches, die für mich so diesen fast epischen Charakter haben, das sind nicht immer nur die Finals. Für mich ist ein episches Match gewesen Timo Boll gegen Liu Guozheng. Und das war ein Achtelfinale. Also insofern hoffen wir, dass wir möglichst viele epische Matches hier sehen. Und mit dem Ausgang im positiven Sinne für uns, das würde ich mir hier wünschen.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, noch zwei kurze Fragen. Die erste, hattest du schon dein Olympia-Erlebnis à la Usain Bolt hier in Tokio oder lässt das noch auf sich warten?
Tatsächlich mein Erlebnis, Usain Bolt, und schneller ist ja noch nie jemand weggekommen. Nein, also ich habe, wie gesagt, von den Top-Sportlern habe ich beim Joggen Tsitsipas gefunden, beziehungsweise nicht gefunden, sondern an ihm vorbeigejoggt, wobei ich jetzt auch wirklich zu meiner Schande gestehen muss, ich habe ihn erst dann erkannt, als mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Insofern werde ich weiter für unsere treuen Podcast-Hörer sammeln und dann sozusagen im Nachgang versuchen, wenn ich alles gesammelt habe, das ein oder andere an Bonbons dann nachzuliefern.
Und die letzte Frage, was macht ihr jetzt noch die letzten Stunden vor dem Olympia-Auftakt?
Ja, also letztendlich, wir haben wir sind ja in Japan 7 Stunden vor. Also insofern, es wird heute nicht mehr so viel geschehen. Morgen früh dann schauen wir um 12 Uhr japanischer Zeit, ist der Beginn des Mixed. Wir haben genaue Zeiten eingeteilt, beziehungsweise Patty und Patrick, wann sie eben ihren Tisch bekommen zur Vorbereitung. Man muss sich das vorstellen, dass immer 4 Spiele in der Haupthalle gleichzeitig sind. In der Trainingshalle oder Warm-up-Halle sind 8 Tische und jedes Mixed hat dann quasi einen 45-Minuten Zeitslot, wo man dann eben diesen Tisch nutzen kann. Und insofern ist das also, dadurch, dass es meist so 4er-Blöcke sind, sehr, sehr genau eingeteilt. Von morgens um 9 mit dem Dameneinzel bis abends um 9:45 im letzten Herreneinzel und dazwischen eben das Mixed. Also insofern haben wir da einen sehr, sehr eng getakteten Zeitplan. Die anderen, die eben morgen sozusagen spielfrei haben, also nicht im Mixed an den Start sind, die können in der weiteren Halle, also in der Trainingshalle, die ein bisschen weiter entfernt ist, auf eine Trainingseinheit von 3 bis 5:10 zurückgreifen. Ja, darauf werden wir uns quasi morgen vorbereiten. Und im Prinzip ist das so mal der Plan. Und als CLO, der ich ja nach wie vor bin, ist es natürlich dann auch immer noch notwendig, den täglichen Test abzuliefern beim DOSB.
Das stimmt. Das muss ich auch machen. Gut, lieber Richard, dann grüß mal deine Trainer und Medizin-WG recht herzlich von mir. Macht euch einen schönen Abend und ich hoffe, du überfällst mich dann die Tage mal wieder und sagst, komm, wir nehmen jetzt sofort einen kurzen Podcast auf.
Alles klar. Und gibst also ich hoffe, dass ich nicht viel Zeit habe, aber die wenige Zeit, Benedikt, da schenke ich dir gerne ein paar Minuten für unseren Podcast. Haha.
Ach Gott. Das klingt gut. Na gut, dann in diesem Sinne, wir sehen uns spätestens morgen, Benedikt. Und hören uns wahrscheinlich heute noch das ein oder andere Mal.
So machen wir es. Benedikt, wir bleiben in Kontakt und wir gucken, dass wir tatsächlich nochmal was hinbekommen.
Alles klar, dann an unsere Hörer, podcast@tischtennis.de, der klassische Hinweis, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche an Richard habt, was er denn hier machen soll für euch, dann sagt Bescheid. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.